Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es ein ganz besonderes Thema in diesem Podcast, dem ich mich nicht alleine stelle, sondern ich habe Muriel Marondel eingeladen. Muriel ist Artist und Autorin des Buches Lieber Tod, wir müssen reden, warum Trauer voll okay ist. Und genau um dieses Buch soll es gehen. Muriel hat mit Ende 20 ihren Papa verloren, nachdem er ja eine lange Leidensgeschichte mit Krebs hatte. Und ja, sie schreibt in ihrem Buch genau über diese Zeit mit dem Krebs, aber auch vor allen Dingen über die Zeit nach dem Tod, als ihr Papa wirklich ja diese Welt verlassen hat. Und es ist ein sehr bewegendes Buch, und warum ich unbedingt darüber in diesem Podcast sprechen möchte, warum ich dem Raum geben möchte, ist einfach, weil mir das auch passiert ist. Ich war 18, als mein Papa ganz urplötzlich in einem Unfall verstorben ist. Ich habe nie damit gerechnet. Es hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wurde damit ja noch nie konfrontiert. Man denkt ja immer, okay, darüber brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Das passiert mir irgendwann, also irgendwann später, wenn vielleicht die eigenen Eltern auch sterben. Aber ja, es war ein Schock und ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Dementsprechend habe ich wirklich sehr, sehr viele Jahre auch gestrauchelt und gestruggelt und ich wusste nichts mit mir anzufangen und ich habe auch gedacht, ich bin nicht normal, wie ich damit umgehe oder ich muss mich doch jetzt mal zusammenreißen. Also kommen ganz, ganz viele Gedankenkarusselle, die für mich auch sehr destruktiv waren, und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, weil wir einfach nicht über dieses Thema reden. Gerade in unserer westlichen Welt hat der Tod wirklich so einen... Wir haben Angst davor, das ist auch ganz klar, davor hat wahrscheinlich jeder Angst, aber es ist einfach ein Tabuthema. Es wird nicht drüber geredet, weil so viel Schmerz und so viel Schwere damit verbunden wird. Und dabei ist es doch so ein wirklich wichtiger und integraler Teil in unserem Leben. Und ich finde das, also einfach durch meine Erfahrung, und ich weiß, dass es natürlich auch noch ganz vielen anderen Menschen so geht, die jemanden verloren haben. Das muss nicht immer in der Familie sein, das kann natürlich auch im Freundeskreis sein. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, der jemanden verloren hat, der gerade trauert und da einfach auch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil das auch schwer ist. Oder vielleicht hast du auch gerade jemanden, den du betreust oder in der Familie, wo du weißt, okay, diese Person ist ganz krank. Vielleicht liegt es aber auch wirklich noch abfern und du willst dich einfach diesem Thema auch mal stellen. Das ist ein Thema, was wir uns angucken müssen, weil es uns halt irgendwann selbst alle trifft und vor allen Dingen, weil auch, also wir denken natürlich immer, ja, das liegt noch in der nahen Zukunft und dann kann ich mich so langsam dran gewöhnen, aber es kann auch, ja, wir werden natürlich mit dem Tod, auch mit der Vergänglichkeit, nicht nur von uns selbst, sondern auch von anderen Menschen konfrontiert, und das ist natürlich schwer und das ist natürlich anstrengend. Aber ich denke, Muriel und ich haben das ja vielleicht auch mit etwas mehr Leichtigkeit hinbekommen, darüber zu sprechen. Und es ist so ein spannendes Thema und es ist einfach so wichtig, weil du in dem Gespräch auch hören wirst oder mitbekommen wirst, okay, jede Facette der Trauer ist einfach normal. Und es ist nicht unbedingt immer alles krankhaft oder nicht richtig, so wie man trauert, weil man ja auch oft das Gefühl gespiegelt bekommt, okay, ich müsste mich jetzt mal zusammenreißen. Vielleicht bekommt man das tatsächlich auch gesagt oder vielleicht weißt du auch nicht, wenn du jemanden hast, der trauerst, wie du mit diesen Menschen umgehen sollst. Und in diesem Podcast, ja, erfährst du, wie du mit diesen Menschen umgehen kannst, wie du mit deiner eigenen Trauer auch umgehen kannst, wie du mit deinem eigenen Schmerz umgehen kannst und dass du auch völlig normal bist und dir auch den Raum geben darfst. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Podcast und ich verspreche dir, es wird auch nicht sehr schwer werden. Muriel, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ich freue mich auch sehr, liebe Julia.
Wir sind beim gleichen Verlag. Beim gleichen Buchverlag, und ich habe von meinem Verlag tatsächlich einen Post gesehen über dein Buch.
Und ich glaube, das habe ich erst vor kurzem gesehen, aber dein Buch gibt es ja schon eine Weile. Habe ich jetzt
festgestellt. Genau, das ist schon Ende 2017 rausgekommen.
Ja, Wahnsinn.
Also 3 Jahre fast.
Ja, und der Titel, der hat mich einfach, ich habe nur gesagt, ich muss dieses Buch lesen und ich muss Muriel unbedingt in meinen Podcast einladen, weil als ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich auch davor wirklich im Kopf, ich möchte über das Thema sprechen. Dein Buch, jetzt sage ich es mal ganz kurz, Lieber Tod, wir müssen reden. Mhm. Weil es auch ein Thema ist, was ja mir komplett den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Und ein Thema ist, über das wir halt gar nicht sprechen. Und ich wollte, oder das war schon immer mein Herzenswunsch im Podcast, dem Thema einfach auch Raum zu geben. Und mir ist aufgefallen in den Tagen jetzt vor diesem Gespräch, dass ich zwar das alles durchgemacht habe, auch irgendwie über verschiedene, also wirklich nicht nur einmal, sondern irgendwie mehr als mir lieb war in den letzten Jahren. Und irgendwie habe ich so mir so gedacht, wie starte ich in dieses Gespräch? Ich kann irgendwie immer noch nicht so richtig drüber reden. Das ist, es ist ein schweres Gefühl. Ja.
Ist ein intensives Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist mit ganz viel Sprachlosigkeit verbunden. Mhm. Und deswegen fällt es auch vielen Menschen schwer. Und auch mir fällt es immer noch nicht immer leicht, darüber zu sprechen. Mhm. Wie du schon gesagt hast, es ist ein wichtiges Thema. Ein Thema, was eigentlich ständig da ist, aber trotzdem ausgeklammert wird, ja. Der Tod und ich im Speziellen eben auch das Trauern.
Ja.
Und das eine bedingt das andere, ne? Dass dadurch, dass über das eine nicht so viel geredet wird, ist auch ein Trauerprozess, glaube ich, auch oft sehr schwierig oder auch ein sehr einsamer Prozess.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wollen wir mit etwas Leichtem starten? Das, was ich tatsächlich jedem frage, der in meinem Podcast kommt, ist auch eine ganz simple, einfache Frage.
Ja.
Was hattest du heute zum Frühstück?
Ich habe mir gedacht, wenn ich heute eine Podcast-Aufnahme habe, dann muss ich auch mal ordentlich frühstücken. Ich bin nämlich kein guter Frühstücker und habe mir Rührei gemacht.
Oh, cool. Gab es noch irgendwas dazu oder ganz
ohne
simpel?
Brot, erstmal so ein bisschen leicht Rührei und einen Kaffee.
Sehr schön. Sehr
cool. Und du, was hattest du, Julia?
Ich hatte ein Porridge. Ich liebe es halt auch warm, aber ich vertrage Eier nicht so gut. Mhm. Und deswegen, ja, gibt's bei mir keine Eier und irgendwie so richtig warmes Frühstück, da fällt mir immer nur Porridge ein.
Ja. So. Ist eine gute Sache, Porridge.
Ja, und ich liebe es halt süß zum Frühstück. Das ist irgendwie auch so eine Angewohnheit.
Ich gar nicht. Ich kann immer gleich. Ich bin deftig, ja.
Cool. Ja, dann lass uns mal einsteigen.
Ja, genau, den Übergang vom Rührei und Porridge zum Tod. Wir kriegen das hin.
Magst du uns vielleicht erstmal mitnehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du ein Buch über den Tod geschrieben hast? Oder ein Buch mit dem Titel Lieber Tod, wir müssen reden.
Also erstmal, ich bin nicht komplett branchenfremd. Ich habe eine journalistische Ausbildung und habe natürlich deshalb auch schon Sprache als Ausdruck gehabt. Und habe dann im Jahr 2015 habe ich meinen Vater verloren an Speiseröhrenkrebs, eine sehr aggressive Form von Krebs. Er war davor 1,5 Jahre krank und es war auch eine Phase oder ein Prozess, der so auf und ab ging im Sinne von, dass wir auch schon eine lange Zeit dachten, dass er das auch überstehen könnte oder gehofft haben, dass er das überstehen könnte. Er hat natürlich Chemotherapie gehabt, er hatte eine Operation, wo der Tumor entfernt wurde und letztlich kam dann der Krebs zurück und er ist gestorben und es war ein sehr langer und es war ein sehr schwerer Prozess und es war ein langsames Sterben, sag ich jetzt mal. Und ich war dabei, als er gestorben ist. Für mich hat das komplett meine Realität verändert. Das war ein am nächsten Tag Aufwachen nach kurzen, leichten Schlaf und denken, alles ist anders. Meine komplette Welt ist aus den Hebeln. Und dann habe ich, also ich habe nicht direkt angefangen zu schreiben. Das war, wie gesagt, erst 2017 kam das Buch raus. Aber es war doch ein sehr, sehr schwerer, tiefgehender Prozess, der wirklich auch an meine mentale Gesundheit ging. Und ich auch, ich einfach das erste Mal in meinem Leben, ich hatte Panikattacken, ich habe, da traten Dinge auf, die ich einfach so vorher nie erlebt hatte. Und irgendwann habe ich nach Büchern auch gesucht, die dieses Thema bearbeiten und habe schon Sachen gefunden, aber fand eben, dass sehr viel es war sehr viel so Fachliteratur oder aber auch immer so ein bisschen altbacken, fand ich. Und ich habe gar nicht so was gefunden von einem jungen Autor, der oder Autoren, die das Thema eben auch bearbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich vielleicht selbst einfach ein Buch dazu. Und so kam das dann.
Ja.
Und das, die Tür war da weit offen. Ich habe relativ schnell eben dann einen Vertrag, einen Buchdeal gehabt und dachte, okay, dann soll es wohl so sein.
The universe is calling. Ja.
Genau.
Ich finde es auch mega schön. Ich meine, ich habe dein Buch noch nicht komplett durchgelesen, aber ich habe jetzt in den 2 Tagen, wo ich es habe, doch fast die Hälfte gelesen. Und also schon in den ersten Seiten, muss ich sagen, also ersten Kapitel habe ich erstmal wirklich geheult. Ich lag gefrüht morgens im Bett, als ich es angefangen habe, weil ich mich einfach wahrscheinlich auch sehr wiedergefunden habe. Oder auch gerade, weiß ich nicht, Östrogenüberschuss in meinem Körper. Das war ja vielleicht auch nochmal ein bisschen emotionaler.
Yeah.
Und ich find's so unglaublich toll, dass du darüber geschrieben hast, weil ich muss zum Beispiel auch sagen, du schaffst es in Worte zu packen, was ich damals und auch heute noch nicht in Worte packen kann.
Also vielen Danke, dass du das sagst. Das höre ich oft und das ist auch für mich total schön, das zu hören, weil ich dann das Gefühl habe, da schließt sich so ein Kreis.
Ja.
Wenn ich das von Lesern höre. Und ich glaube, ich habe das auch, ich habe auch erst während des Schreibens das in Worte gefasst, wofür ich auch keine Worte vorher hatte. Mhm. Und ich aber gemerkt habe, das muss irgendwie raus. Vielleicht magst du ganz kurz auch noch sagen, wie deine Geschichte so ein bisschen ist, dass ich das auch weiß.
Ja, also mein Papa ist ganz plötzlich verstorben. Also es war ein Unfall. Ich glaube, ich war gerade so 18 geworden. Ich habe mit meinem Papa auch zusammen gewohnt, meine Eltern waren getrennt.
Mhm.
Und ich habe mit meinem Papa gewohnt und der ist irgendwie, es war ein Donnerstagabend, mit dem Fahrrad noch, wollte zu einer Freundin fahren. Und ich habe ihn noch gefragt, kommst du heute zurück? Und er meinte ja. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und bin runtergekommen und dachte mir so, irgendwie ist er doch nicht nach Hause gekommen. Die Rollos waren alle oben, wir machen die eigentlich immer runter. Und er ist eigentlich auch ein Frühaufsteher und irgendwie war das nicht da. Ich bin auch der Meinung, ich hatte einen komischen Traum. Ich weiß auch noch, wie ich meinem besten Freund in der Schule irgendwie erzählt habe, dass ich geträumt habe, ein anderes Familienmitglied wäre gestorben und ich wäre irgendwie auf der Suche nach irgendwas gewesen, was das betrifft. Und dann bin ich von der Schule Freitagnachmittag nach Hause gekommen und mein Papa war immer noch nicht da. Und es war halt alles total komisch. Er hatte auch sein Handy nicht mit und es wurde halt immer später und später und später. Und dann war Abend und ich weiß noch, mein Freund war auch bei mir. Und das war dann dunkel, es war Oktober. Und Ich meinte so, ich muss jetzt meine Großeltern anrufen. Die sind auch sofort gekommen, weil das für ihn überhaupt nicht typisch war. Er hatte auch irgendwie sein Handy nicht mit. Mhm. Und deswegen konnte ich ihn nicht erreichen. Und wir hatten halt dann auch in Krankenhäusern angerufen. Und als es dann irgendwie immer später wurde, weiß ich noch, da ist mein Opa und mein Freund, die sind auch gerade, die wollten irgendwie losfahren zu Polizei oder was auch immer, weil sie sich halt so Sorgen gemacht haben. Und ich hatte dann die glorreiche Idee, irgendwie im Internet zu gucken, ob ich irgendeine Anzeige finde für irgendwas. Und ich habe eine Anzeige gefunden die meinte, Auto und Fahrrad, er war halt Fahrradfahrer, er hatte halt auch keine Ausweispapiere bei. Und die haben ihn einfach nur beschrieben, es war irgendwie komplett falsch beschrieben, also so irgendwie, mein Papa war ziemlich groß, der war 1,96 Meter und der war in der Beschreibung kleiner und irgendwie haben sie ihn beschrieben und dann weiß ich nur noch, wie diese Fahrradmarke, und ich habe einfach nur vor Augen gesehen, wie ich jeden Morgen mein Fahrrad aus dem Schuppen hole und wie ich sein Fahrrad sehe und das ist die Marke und die wurde halt genannt und ich so, ach du Scheiße, und ich weiß nicht, ich war oben im Haus, ich runtergerannt mit meinem Laptop, meiner Oma das in die Hand gedrückt und ja, da weiß ich eigentlich überhaupt nicht mehr viel. Also dann auch Opa angerufen, die sind zurückgekommen, wir haben Polizei angerufen und ich glaube, dann kam auch jemand und ja, so habe ich es rausgefunden und irgendwie ja, war dann so die ganze Zeit danach auch totaler, ich weiß nicht, wie in so einer Wolke und ich weiß, ganz viel Schmerz und mit den Emotionen konnte ich gar nicht umgehen. Das fiel mir extrem schwer. Das fiel mir davor auch schon schwer. Also auch als ich meine Eltern getrennt waren, als ich 12 war, ich konnte einfach nicht darüber sprechen. Also ich wollte niemandem zur Last fallen. Erstmal das eine und andererseits auch irgendwie, es ist, glaube ich, in meiner Familie, aber ich glaube in der Gesellschaft, Gefühle, Emotionen, es fällt vielen Menschen schwer, darüber zu sprechen.
Weil sie auch natürlich vielleicht so, also erstmal danke fürs Teilen, dass sie so eingeordnet werden in positive Gefühle und das sind negative Gefühle und das ist natürlich, eigentlich ist diese Einordnung, ne, die ist, ich will nicht das Wort falsch benutzen, aber es ist für mich eigentlich bei genauerem Nachdenken darüber, das eine sind Gefühle, die, die sind schwieriger zu fühlen, aber es sind grundsätzlich erstmal alles Gefühle, es sind alles Energien, es ist alles Lebenskraft, ne? Und ein Teil vom Leben. Und wir ordnen das so ein in positive Gefühle, negative Gefühle. Und über Negative spricht man nicht so gerne. Und wir haben ja auch schon gesagt, es ist ein schweres Thema oder so, ne? Und manchmal, also ich habe auch gemerkt, ich hatte oft das Gefühl, ich bin schon fast entschuldigend. Dass ich so nicht so richtig happy sein kann. Also die anderen eigentlich eher schützen vor dem, weil ich irgendwie oft auch gemerkt habe, Menschen können damit nicht umgehen. Aber ja, ich will auch nochmal kurz, weil du das jetzt so beschrieben hast, ich glaube eben auch, dass wenn es so plötzlich eintritt, auch natürlich nochmal eine zusätzliche Komplikation irgendwie sein kann, weil das einfach so surreal ist. Ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe, steht jetzt nicht in diesem Buch, weil das danach passiert ist. Ich habe ein Jahr, nachdem das Buch rauskam, ist meine Schwester verstorben. Und auch sehr plötzlich und auch sehr tragisch. Und da war zum Beispiel mein Prozess der Trauer ein ganz anderer als bei meinem Vater. Wo das ein anders, glaube ich, weil jeder Prozess ganz individuell ist, so oder so. Wir betrauern ja auch einen Menschen, das heißt, es ist sowieso auch die Beziehung, die wir mit diesem Menschen hatten, betrauern wir. Aber eben, ich glaube, wenn das so plötzlich kommt, dann ist das einfach auch nochmal schwerer, diese ganzen Gefühle oder diesen Schock auch zum Ausdruck zu bringen.
Ja, da hast du recht. Und
weil es keine Vorbereitung gab, so.
Ja.
Und ja.
Ja, da, also ich habe mir auch oft so die Gedanken gemacht. Also man hat ja, ich glaube, man hat auch viele Vorurteile, ne? Du schreibst das auch in deinem Buch. Also erstmal, wie lange, ne, ist irgendwie Trauern angebracht? Ne? Wie lange darf man überhaupt trauern? Was ist eigentlich normal? Und dann natürlich auch, ich habe dieses, obwohl vielleicht habe ich so ein bisschen dieses Beispiel, weil ich habe, oder diesen Vergleich, ich habe halt mein einer Opa, der ist halt ein paar Jahre später auch verstorben und das war auch eine Art Abschied nehmen. Also es war relativ plötzlich, es zog sich nicht über Jahre. Es war einfach dann, er hatte eine Operation und nach dieser Operation war irgendwie, der hat sich ein Infekt eingefangen im Krankenhaus und das ging dann doch relativ schnell. Aber ich habe ihn halt auch nochmal gesehen und das war für mich aber auch nicht schön. Also weil du ja auch eine Person so siehst, wie du sie noch nie gesehen hast. Ne? Also gar nicht mehr die Person selbst. Und ich bin trotzdem nicht so gut, glaube ich, damit. Ich konnte trotzdem nicht gut damit umgehen. Aber ich habe mir natürlich damals, auch als mein Papa gestorben ist, auch diese Vergleiche gesucht. Naja, hätte ich wenigstens mich nochmal verabschieden können. Oder, weißt du, wenn man halt so denkt, wie du das in deinem Buch beschrieben hast, was ich aber jetzt glaube, das macht es halt auch nicht einfacher, ja, oder leichter, wenn man halt diesen Prozess durchgeht, okay, ich konnte mich irgendwie darauf vorbereiten, man hat es dann doch irgendwo kommen sehen und man konnte irgendwie Abschied nehmen. Ich glaube, dass es dann trotzdem immer noch wie so eine Wucht kommen kann und doch irgendwie überraschend, ne? Und man denkt so, okay, man hätte sich irgendwie darauf vorbereiten können, aber man kann dann vielleicht dann doch nicht, wenn es, vor allen Dingen, wenn es, glaube ich, einem das erste Mal so ist, dass man damit konfrontiert wird, dann ist es trotzdem ziemlich schwer, sich darauf vorzubereiten, was man da eigentlich für Ängste, Emotionen und das da alles, wodurch man durchgeht.
Mhm. Und ich glaube auch, weil, wie du, ja genau, dieses Vorbereiten oder plötzlich wird etwas, glaube ich, real, was man vorher vielleicht immer natürlich auch weggeschoben hat, wo man auch dachte, das betrifft uns nicht oder nur irgendwann in ganz, ganz, ganz weiter Zukunft. Und da kommt so eine unglaublich große Vulnerabilität ins Leben. So, ne? Also auf einmal spürst du, oh mein Gott, das ist, mein Papa ist sterblich. Mein Papa war sterblich und ich bin's auch. Und die Menschen, die ich liebe. Und wie ich vorhin ganz zu Beginn gesagt habe, das bringt eben eine komplett neue Realität mit und an die muss man sich auch erstmal gewöhnen. Ich glaube halt, Trauer ist eine Trauer natürlich ein ganz natürlicher Prozess. Und so sollte dieser Prozess auch behandelt werden, ganz natürlich. Und das war ja auch so ein bisschen das war meine Intention auch für dieses Buch, dass dieser Prozess einfach da sein darf und normalisiert wird und dass man darüber sprechen kann. Und ist das krass? Ich meine, jeder hat mir irgendwas zu erzählen, wenn er weiß, über was ich dieses Buch geschrieben habe. Und Menschen öffnen sich dann plötzlich und sind total glücklich, dass sie plötzlich etwas teilen können, was sie vielleicht vorher die ganze Zeit mit sich rumgetragen haben. Aber weil eben das Thema nicht so besprochen wird. Klar, weil es auch vielleicht einen Safe Space bedarf. Und zum anderen war mir es eben auch wichtig, es zu schreiben, also nicht nur für Betroffene, aber auch für Leute, die mit Betroffenen zu tun haben, dass die vielleicht sich besser reinfühlen können, wie sie es selber noch nicht so erlebt haben und wissen, ja, was kann ich denn eigentlich tun, um den Menschen zu helfen?
Stell ich mir auch schwer vor, natürlich für die Mitmenschen, die irgendwie damit auch zu tun haben, die das vielleicht nicht direkt betrifft. Aber ich stelle halt auch fest, dass denen das extrem schwerfällt. Und ich glaube, auch mir würde das wahrscheinlich immer noch schwerfallen, ne? Auch wenn ich das durchlebt habe und irgendwie weiß, wie sich das irgendwie anfühlt. Ist wahrscheinlich trotzdem schwer, wie man mit einer Person umgeht, die jetzt jemanden verloren hat und da wirklich ganz, ganz stark trauert.
Ja. Also ja, ich glaube auch, dass es sehr schwer ist. Und ich glaube aber, also ja und nein. Es ist natürlich schwer, jemanden, den man gerne hat, zu sehen, dass es dem so schlecht geht. Ja. Ich glaube, dass wir oft dazu tendieren, Lösungen bieten zu wollen und dann eben genau dieses wegmachen wollen. Und deshalb beschreibe ich ja auch in einem Buch, dass dann oft irgendwie Sprüche kommen. Es gibt ja diesen Begriff der Toxic Positivity. Also ich bin nicht so ein Fan davon, jetzt Menschen als toxisch zu bezeichnen, aber es gibt vielleicht Verhaltensweisen, die nicht weiterhelfen. Dieses, du musst loslassen und du und weitermachen und das Leben geht weiter und bleib da jetzt nicht hängen in der Traurigkeit. Und ich höre das auch manchmal bis heute noch, oh Gott, hast du nicht Angst, dass du jetzt irgendwie so als Spezialistin für Tod und Traurigkeit und so, und du bist doch gar nicht, und also es wird auch immer gleichgesetzt mit, dass man, dass es immer schwer ist, also dass eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Ganzen sogar zu einem tieferen Gefühl fürs Leben und letztlich dann auch zu einer tieferen Freude und Lebensfreude führen kann, das wird oft gar nicht so gesehen. Aber ich glaube eben, dass diese Sprüche oft aus einer Hilflosigkeit eben kommen. Ich glaube, was total wichtig ist, oder was ich erfahren habe, was total wichtig ist, ist Menschen, die trauern, diesen Freiraum zu geben, diesen hold space, dass sie trauern dürfen. Erstmal diese Erlaubnis, du darfst das fühlen, was du jetzt fühlst. Das ist alles okay so. Und natürlich immer auch gucken auf die eigenen Grenzen, aber irgendwie ganz klar zu sagen, ey, ich halte das jetzt aus, wenn du auch von mir aus eine halbe Stunde oder eine Stunde weinst. Und ich bin einfach da. Ich halte diesen Raum für dich. Oder ich bin da, wenn du, ich bin da für dich, ob du jetzt mit mir reden willst oder nicht. Ich bin einfach da. Ich koche dir vielleicht eine Suppe und komme damit. Oder eben ganz konkret zu sagen, oder zu sagen, ja, ich merke, dass du willst jetzt gerade gar nicht reden, aber wäre das okay, wenn ich dich irgendwie heute Abend nochmal anrufe oder in ein, zwei Tagen nochmal anrufe. So. Oder ich mache das, ich rufe einfach an. So. So da sein und gleichzeitig Raum geben, das ist eigentlich ein sehr gutes Rezept, was Menschen in Trauer hilft.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das fällt vielen Menschen schwer. Ich sehe das auch in, ich glaube, ich habe zum Beispiel Personen in meinem Leben, da weiß ich, die können das extrem gut. Die sind, die können diesen Raum halten und die wollen nicht mit dir jetzt eine Lösung suchen, weil dafür gibt es jetzt ja auch nicht so wirklich eine Lösung. Ne?
Das ist ja auch das, warum Menschen nicht darüber, weil das so ein das ist der absolute Kontrollverlust. Deswegen wollen Menschen auch nicht drüber reden. Ja, es gibt keine Lösung.
Ja.
Außer, ja.
Und ich finde es schön, dass, wie du das gesagt hast, ne, diesen Raum halten. Hast du denn tatsächlich auch viele Menschen, oder weißt du, ob viele Menschen dieses Buch lesen, auch wenn sie jetzt noch nicht so mit dem Tod konfrontiert worden sind? Also einfach, weil sie den Titel interessant fanden?
Ja, weniger tatsächlich. Ja. Also es sind tatsächlich eher Menschen, die betroffen sind, oder es gab Menschen, die es gelesen haben, auf jeden Fall, weil sie vielleicht jemanden hatten, eine gute Freundin oder einen guten Freund, wo das passiert ist. Aber es sind meistens eher Betroffene, die dann das Buch, zu dem Buch greifen, ja, natürlich im Schmerz auch und Lösungen suchen.
Was würdest du sagen? Also ich finde, man kann jetzt da nicht so wirklich so ein Timeframe setzen. Ja, ich glaube, das ist auch relativ schwer. Aber was würdest du sagen? Wie lange hat es für dich gedauert, halt wirklich besser damit umzugehen, mit dem Tod deines Papas?
Also ich glaube, mit dem Abschluss des Buches, das war auch so ein Healing Circle, der sich dann so ein bisschen auch mitgeschlossen hat. Ich glaube, dass es keine komplette Überwindung von Trauer gibt. Das bleibt immer etwas, und ich habe heute auch noch Tage, an denen ich an ihn denke, und das ist genauso stark da, und ich vermisse ihn unfassbar und ich weine, und diese Trauer ist genauso intensiv in dem Sinne vom Grundgefühl, aber ich kann sie natürlich besser jetzt irgendwie einordnen und dann auch wieder zur Seite packen. Aber es hat so, ja, es war so was zwischen 1 und 2 Jahren. Also ich weiß nicht, so diese ganz erste schlimme Phase, es waren ein paar Monate, es waren so 3, 4 Monate, also wo es mir wirklich so extrem, extrem, extrem schlecht ging. Und dann ging es besser, aber so, dass es auch nicht mehr ständig da war, weil es war für mich einfach, du wachst auf und es ist halt da, ne? Und das Gefühl, da ist dir irgendwie da ist eine Wurzel rausgerissen worden, so, weißt du? Dieses Gefühl, das hat sich dann, ist natürlich immer ein bisschen weniger geworden und ja, so 1 bis 2 Jahre, dass ich dann auch, dass es so integriert war, ne? So würde ich es beschreiben.
Ja.
Aber klar, man muss natürlich auch immer abwägen. Ich finde, dass es nicht gut ist, Trauer zu pathologisieren. Aber es gibt natürlich auch, wenn ich jetzt nach einem Jahr immer noch nicht aufstehen kann und es ist und gar nicht mehr rauskomme, dann kann es natürlich sein, dass es einfach in eine komplexe Trauer gegangen ist oder eine Depression. Und da, also ich würde auf jeden Fall sowieso jedem Trauernden raten, wirklich würde ich sich in irgendeiner Form eine Hilfe zu suchen. Es muss nicht immer eine Gesprächstherapie sein, aber es gibt auch Trauergruppen oder andere verarbeiten das natürlich irgendwie mit den Händen, weil wollen sie irgendwie, also die wollen lieber, weiß ich nicht, was bauen oder malen oder so, aber irgendwie einen Kanal zu finden, dass das Thema einfach da ist, weil es gibt so viele Menschen mit verschleppter Trauer und gerade auch Männer, denen es auch immer noch auch schwerfällt, da in diese Gefühle reinzugehen, die irgendwie leider auch immer noch irgendwie vielleicht Schwäche bedeuten oder eben nie gelernt haben, so einen Ausdruck dafür zu finden. Also ich finde es super wichtig, dass man irgendwie sich einen Kanal sucht in irgendeiner Form.
Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Bei mir war das ja so, ich habe diesen Kanal nicht gehabt, gefunden.
Ja.
Ich hatte auch das Gefühl, es hat sich wirklich lange gezogen, weil ich einfach, ich habe mir den Raum nicht gegeben. Ich wusste auch nicht, wie ich mir den Raum dafür gebe. Ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, könnte man so sagen. Und bei mir hat sich, also wirklich, wo ich sage, ich habe für 2 Jahre komplett irgendwie gar nichts gefühlt, so nach dem Motto. Also ich auch positive Gefühle habe ich nicht wahrgenommen. Also es war irgendwie alles, ich konnte mit dem allen irgendwie nicht umgehen. Also weißt du, so Geburtstagsgeschenke, ja, hat man jetzt, fake ich jetzt mal ein bisschen Freude, auch wenn das schon, weiß ich nicht, wirklich 1 Jahr oder sogar 2 Jahre später war. Das hat wirklich eine ganz, ganz lange Weile gedauert. Und ich weiß auch noch, wie schlecht ich mich gefühlt habe, weil ich war mitten im Abitur. Und ich habe mir natürlich nicht eine gegönnt. Ich hatte auch immer irgendwie so diesen Anspruch oder habe auch gedacht, andere haben jetzt diesen Anspruch, ich kann in der Schule erstmal nicht absacken. Ich war halt immer sehr gut in der Schule, ne? Und das heißt, keinen Tag verpassen. Das heißt, ich habe am Freitag kam diese Nachricht halt und am Montag bin ich wieder zur Schule gegangen. Ich weiß sogar noch, ich bin sogar noch auf den Geburtstag gegangen an dem Wochenende. Es ist total, so richtig kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ne, war einfach dieses, okay, man muss ja jetzt irgendwie weitermachen, man muss ja irgendwie weiter leben. Und,
ja, ist auch gar nicht so, also auch das ist gar nicht irgendwie so unnormal. Das ist gerade, wenn es so ein großer Schock ist, hilft es tatsächlich auch, irgendwelche Sachen zu machen, die einen so irgendwie regulieren. Und ich würde auch dieses, ist auch zum Beispiel nicht gar nicht so, dass das eine ist der richtige, also wenn man sich dann ja so komplett direkt in den Prozess stürzt, ist das Richtige, weil ich glaube, oder das andere, also ja, ich glaube, dass es gut ist, eine innere Einstellung zu haben von, ich bin dem offen gegenüber, dass dieser Prozess geschehen darf. Aber manchmal ist es so groß und es ist so ein Trauma und es ist so schlimm, dass wir erstmal in der Gefühlsvermeidung gehen müssen, um das überhaupt auszuhalten. Also wir müssen erstmal in den Schock gehen, um das auszuhalten. Und weil ich kann das, wie ich dir gesagt habe, also bei meiner Schwester war das zum Beispiel, obwohl ich schon ein Buch geschrieben hatte und eigentlich dieses ganze Thema, also ein Experte für Trauer war das so, wie du auch beschrieben hast, dieses, man erinnert sich gar nicht richtig, ist dann irgendwie komplett, erstmal weg. Also es war so groß und so ein Schock, dass ich zum Beispiel auch erstmal in eine Gefühlsvermeidung gegangen bin, und es ist auch vollkommen in Ordnung. Also der Prozess ist einfach ein anderer gewesen. Das kam dann später und das kam dann eher Step by Step, und das ist und ich glaube, unser Körper ist ein intelligentes System, ne? Und ich glaube, mein Körper ist ein intelligentes System, und ich und der weiß auch, wann er was zulassen kann und wann nicht, so. Aber ich glaube halt, wichtig ist vielleicht schon, dass man sowohl vom Außen als auch sich selbst eben diesen Raum, wenn es kommt, irgendwie zugesteht. Aber wenn man noch so jung ist, so wie du warst, ne, ist es dann natürlich auch schwierig.
Ja, das mag, weil dieses Ventil, was ich nicht hatte, das hat sich dann, also auch dieser Kontrollverlust, also ich musste dann irgendwie, über irgendwas musste ich jetzt Kontrolle haben, weil ich das gefühlt nicht hatte. Ne? Also ich bin tatsächlich auch dadurch in eine Essstörung reingeraten, weil das so, okay, es gibt eine Kontrolle, ich kann halt irgendwas kontrollieren. Ne? Und,
also bei mir ähnlich, ganz krass, ich habe fast 20 Kilo abgenommen, nachdem mein Vater gestorben ist. Und das war genau das Gefühl. Also ich habe mich nie in meinem Leben irgendwie 5-mal am Tag gewogen. Und das habe ich in der Zeit gemacht. Und es war genau dieses Gefühl von, ich habe etwas unter Kontrolle.
Ja. Ich wollte auch klein sein. Also ich weiß noch richtig, wie ich klein sein wollte. Ich wollte, dass man mich einfach auch, dass ich nicht stark sein muss, weil ich hatte das Gefühl, das muss ich halt sein. Ich habe es auch ein bisschen gespiegelt bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel meine Großeltern, Ostkinder, wo man halt schon sehr viel stemmt. Auch meine Oma, das war halt ihr Sohn, der gestorben ist, die hat auch ein krasses Leben gehabt. Ne? Also die hat auch schon, ist gar nicht mein richtiger Opa gewesen in dem Sinne, sondern sie hat auch schon ihren Mann verloren, als sie 3 Kinder hatte, im Autounfall. Und es war auch eine harte Zeit, ne? Vor allen Dingen, glaube ich, auch noch mehr vielleicht im Osten, wo sie da kämpfen musste, dass sie die Kinder behalten kann und das alles. Aber da ist man tough, da werden die Ärmel hochgekrempelt und da packt man an. Da ist jetzt nicht so viel Zeit, über Emotionen zu sprechen oder darüber nachzudenken. Und ich habe tatsächlich auch, als ich gesagt habe zu meinem Opa, wo ich ihm auch überhaupt nicht böse bin, weil er es auch nicht anders kannte. Aber es hat mich irgendwie doch schockiert, als ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Therapie, ich muss halt irgendwie darüber sprechen. Julia, ich habe gedacht, du bist stärker. Und das ist schon krass gewesen, das zu hören. Aber im Nachhinein, ich bin ihm nicht böse, aber das zeigt mir auch so, was man auch mal vielleicht überdenken darf, in was einem weitergegeben wird, wie man irgendwie was handhabt, ne? dass das nicht unbedingt der richtige Weg auch immer ist, ne? Nur weil das irgendwie alle in der Familie oder im Freundeskreis so machen. Man darf es anders machen und man darf Schwäche zeigen, und das ist ja auch noch gar nicht mal schwach, finde ich. Ne? Das
ist nein. Ja, es ist ganz natürlich, aber ist auch ein super interessanter Punkt. Gerade so die Generationen vor uns, auch die Nachkriegsgeneration oder wie du sagst, ne, das eigene Trauma wurde vielleicht auch einfach nicht gesehen. Und dann ist es so, ist halt der Weg, ich muss es wegpacken, oder es ist auch ein Überlebensmodus, so ich muss es wegpacken. Und dann ist da irgendwie wenig Verständnis, wie du sagst, es ist nachzuvollziehen, und trotzdem ist es auch, also okay zu sagen, nee, das tut mir weh, was du sagst, und es ist auch, für mich stimmt es nicht. Und ich, wie du sagst, das Überdenken und das Brechen vielleicht auch, weil ich glaube auch, dass Dinge von Generation zu Generation weitergegeben werden können. Also so Familie, gerade so die Familiendynamiken. Ne? Also klar, wenn in Familien viel unter den Tisch gekehrt wird, unter den Teppich gekehrt wird, dann tendiert man wahrscheinlich eher dazu, auch seine Gefühle nicht so zum Ausdruck zu bringen. Und das irgendwie auch zu brechen. Und in diesem, weil du vorhin auch gesagt hast, klein sein wollen und auch schwach sein wollen. Und dann ist es ja auch so ein bisschen eine Regression so in was Kindliches. Und ich finde auch das ist, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Es war genau mein Gefühl, auch ein Gefühl von, ich möchte umsorgt werden und ich möchte in so einem, ich beschreibe das auch in einem Buch, eigentlich in so einem Kokon sein und ich möchte das, also mein alles ist wund, ne, meine Seele und mein Körper und alles ist schwach und ich möchte irgendwie, dass da Menschen sind, die mich halten und die mich lieben und die mir Wärme geben und mir ein bisschen Schutz geben. Und ich persönlich glaube, das ist das absolut der natürlichste, normalste Gefühl ist, weil das Herz gebrochen ist. So. Und diese Räume zu schaffen, und ich weiß, es ist nicht immer leicht, und es gibt auch, also mir haben auch Leute auf Lesungen gesagt, ja, aber ich habe ein kleines Baby und ich kann nicht irgendwie liegen bleiben, ne? Oder ich habe eine Familie, für die ich sorgen muss. Und klar, natürlich. Aber trotzdem ist es wichtig, dass sich Menschen diese Räume schaffen, wie ich vorhin eben gesagt habe, sich irgendwie diesen Kanal suchen oder sich die Zeit geben, sich vielleicht auch zum Beispiel fixe Zeiten geben, wo man das zulassen kann und nur für sich sein kann oder für sich mit jemandem sein kann, in dem diese Trauer erlaubt ist und da sein darf.
Mhm. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen das angesprochen, dass vielleicht so das Verständnis von anderen Menschen es ihnen schwerfällt, das vielleicht aufzubringen. Ne? Oder dass du schreibst das auch in deinem Buch ganz, ganz häufig. Also sowas, was ich zum Beispiel von meinem Opa gehört habe, hört man ja vielleicht auch in anderen Situationen. Und jetzt musst du stark sein oder komm jetzt, ne, dein Leben geht doch weiter. Mhm. Wie hast du da einen Ratschlag, wie man als Trauernde oder Trauernder mit solchen Aussagen oder auch Reaktionen von der Umwelt umgehen kann?
Naja, das Erste ist, was du ja auch schon, du hast ja auch schon gesagt, zum Beispiel, ich nehme es meinem Opa nicht übel. Ich glaube, es hilft auch so ein bisschen, so eine, wenn man kann, in so eine Vogelperspektive ein bisschen zu gehen und auch zu sehen, dass der andere sagt das jetzt wahrscheinlich nicht, weil er mir irgendwie noch eins reindrücken möchte, obwohl er es vielleicht im Moment sozusagen tut, sondern aus einer eigenen Hilflosigkeit heraus oder weil die Person es nicht anders selber kennengelernt hat und sich sozusagen dann nicht noch diesen zusätzlichen Schmerz von, oh Gott, ich werde jetzt hier abgelehnt und keiner versteht mich, aufzuladen. Also zu sehen, so okay, das kommt aus einer Hilflosigkeit. Und ich glaube, es ist, wenn man kann, richtig und wichtig und gut auch zu kommunizieren, dass man sich selbst diese Gefühle zugesteht. Also eben auch nicht in so eine Scham reinzugehen und dann gar nicht mehr zu sprechen, sondern zu sagen, ich fühle das, ich nehme meine Gefühle ernst, ich nehme meine Heilung ernst, ich möchte in diesem Prozess sein und ich möchte das für mich leben und das auch zum Ausdruck zu bringen. Also ich glaube, dass man halt die Tendenz dann hat, auch in den Rückzug zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Und aber als ich eben dann diesen zweiten großen Verlust hatte, das war etwas, wo ich auf jeden Fall gelernt habe, dass ich nicht in so ein Trotzding dann reingehe, sondern dass ich so gut ich kann kommuniziere, was bei mir vor sich geht. Und das hat auch geholfen und es hat auch den Leuten geholfen, die mit mir zu tun hatten, weil sie wirklich wussten, okay, so und so ist es jetzt bei ihr gerade. Und dann kann ich das auch für mich irgendwie besser einordnen.
Das ist ein guter Tipp. Ja. Das ist tatsächlich auch etwas, was mir dann auch, glaube ich, immer, also auch unabhängig vom Thema Tod und Trauer manchmal schwerfällt, dieses wie so eine Art informieren, kommunizieren, was da jetzt gerade vielleicht in meinem Kopf los ist, ja, oder was gerade für Gedanken und Gefühle in mir rumkreisen. Dass das natürlich auch anderen Personen auch helfen kann, da irgendwie so einen besseren Einblick auch zu bekommen. Das ist natürlich auch etwas, dieses Zwischenspiel zwischen den, also Trauernde und der jetzt mit einem zusammen ist, mit einer Trauernden, natürlich dieses Zusammenspiel, das kann manchmal echt extrem schwer fallen, weil man natürlich, ne, die andere Person weiß nicht, wie geht man damit um, man hat gar keine Vorstellung davon, man denkt sich so, also auch Vorurteile, ne, also zum Beispiel auch habe ich festgestellt, mit dem Alter zum Beispiel, ne? Ich war jetzt relativ jung, da ist man irgendwie nachsichtiger. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich glaube, du warst Ende 20, 29.
Ja.
Hast du da eher, bist du da eher auf Unverständnis gestoßen, weil so nach dem Motto, man hat so das Gefühl immer, dass jeder irgendwie von anderen Personen denkt, naja, also jetzt so mit Ende 20 muss man jetzt auch mal sein Leben irgendwie auf der Reihe haben und sowas eigentlich ganz gut umgehen können. Das sehe ich nämlich auch, ne, dass man da so, also unabhängig vom Alter vielleicht auch, aber das ist vielleicht auch gerade das Alter ist vielleicht auch eine Sache, wo man eher vielleicht nachsichtiger ist oder eben nicht nachsichtiger ist, wenn man halt älter ist, in Anführungsstrichen.
Ja, also das war schon so, glaube ich, dass es da weniger Nachsicht gab. Also vielleicht auch, weil es jetzt zwar, es ist ja schon noch jung, um einen Elternteil zu verlieren, aber es ist jetzt auch nicht total aus der Norm so, ne? Und es wobei ich eben, das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Das kann ich jetzt gar nicht so direkt einordnen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, die Leute wären vielleicht mehr nachsichtig gewesen 10 Jahre vorher, weil ich es jetzt nicht erlebt habe. Aber ich glaube, es ist so im Allgemeinen eher so ein Ding von, es gibt ja auch nicht mehr so ritualisierte Trauer, ne? Also dieses, oder zumindest nicht mehr so in den städtischen Gebieten, nicht mehr so stark, oder sowas wie ein Trauerjahr. In dem Sinne, das Trauerjahr ist ja eigentlich auch nur ein Zeichen dafür, okay, da ist jemand in eine andere Phase eingetreten, das ist eine besondere Zeit, das ist eine besonders verletzliche Zeit, das ist sichtbar gemacht, da trägt jemand schwarze Kleidung, so. Man ist besonders achtsam mit der Person, das ist ja eigentlich auch das ist ja so der Grund auch dafür, ne? So ein Jahr einzuführen. Natürlich findet das so einfach nicht mehr statt. Du kannst irgendwie dir einen Sonderurlaub nehmen für die Beerdigung. Du kannst dir vielleicht dich krank schreiben lassen oder einen unbezahlten Urlaub nehmen. Aber so, eigentlich solltest du also möglichst schnell wieder funktionieren.
Ja.
Und das ist ja einfach auch so ein Kreislauf in diesem kapitalistischen System. Es soll alles möglichst schnell wieder weitergehen, ne? Und da ist eben für so diese ganzen irgendwie extreme Gefühlslagen nicht so viel Platz. Und da ich appelliere da wirklich, natürlich sollte sich da was verändern. Das kann man auf ganz viele Ebenen natürlich jetzt auch ausweiten. aber ich appelliere da, weil es eben auch so ist, natürlich auch so an den Trauernden selbst oder an den Menschen selbst, sich diese Räume zu schaffen, auch wenn nicht so viel Verständnis da ist von außen. Auf sich halt auch gut Acht zu geben. Und sich das auch einzugestehen, das war ja auch einfach so, das ist ja auch immer wieder so, was durchschlägt, dass ich sage, gesteh dir diese Trauer selbst zu. Also das ist voll okay und du darfst trauern. Auch wenn es natürlich nicht so leicht ist in irgendwelchen beruflichen Kontexten und eben mit den Sprüchen, die kommen. Aber es gibt auch Orte und es gibt auch Stellen, an die man sich wenden kann oder, genau. Um das zuzulassen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede.
Nein, alles, also nee, ich verstehe das total. Also ich habe das ja auch, das war damals in meiner Schulzeit, diese Erfahrung gemacht. Also auch noch, warte mal, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, in welcher Klasse war ich denn da? Ich wurde mit 7 eingeschult, deswegen war das bei mir irgendwie alles. Ich war, glaube ich, in der 11. Klasse mit 18, aber es kommt mir gerade zu spät. Nee, in der 12. Ich war in der 12. Klasse. Und ich weiß noch dann auch die 12. hat gerade angefangen und dann hat auch in der 13., also über ein Jahr später oder halt einfach ein paar Monate später, wie ich zum Beispiel an einem Tag eine riesengroße Präsentation halten sollte und ich hatte einfach, das war so ein scheiß Tag für mich, so ein total, ich bin aufgewacht und irgendwie geht's mir nicht gut. Und ich habe mich absolut nicht in der Lage für diese Präsentation gefühlt. Und ich weiß, es war eine Partnerpräsentation. Und wie gehe ich, also ich hätte mich da wahrscheinlich irgendwie durchdrücken können, aber ich wusste auch, also es, da kommt dann auch so rein, willst du jetzt eigentlich diese Präsentation nicht machen und versuchst dich da jetzt irgendwie rauszuwinden, aber du musst sie ja eh irgendwann machen. Und was denken denn die anderen Mitschüler irgendwie, dass du dich da rauswinden möchtest? Oder geht's dir jetzt, kannst du dir das eingestehen, dass es dir heute einfach nicht gut geht und gehst zum Lehrer und sagst irgendwie, mir geht's heute nicht gut? Also da geht man ja auch diese Innenwelten da so durch und denkt sich so, scheiße, mache ich das jetzt? Weil der Tod ist ja jetzt, ehrlich gesagt, schon fast ein Jahr her. Müsste ich jetzt mal irgendwie auf die Reihe kriegen? Benutze ich das jetzt, um irgendwie aus meinen Verpflichtungen rauszukommen? Oder habe ich wirklich einfach mal einen Kacktag und darf das auch einfach mal haben und kann jetzt auch einfach mal sagen, es geht nicht. Und das hatte ich hatte diese Situation ein, zwei Mal. Also ich hatte es einmal bei dieser Präsentation und einmal bei einer anderen Sache, wo ich so, das war so ein innerer Zwiespalt, so irgendwie, also es kam halt auch manchmal hoch, ich kannte das auch so nicht, ne, dass einfach manchmal die Dämme einfach brechen und ich das nicht zurückhalten konnte. Ich einfach auch mal aus Klassenräumen rausgehen musste, aber dann halt in solchen Situationen, wo irgendwie, okay, jetzt muss eine Leistung eigentlich daran geknüpft, ne, und du musst jetzt performen. Das weiß ich noch, das war extrem schwer und ich weiß auch von meinen Mitschülern, die Lehrer, die waren verständnisvoll, aber halt die Mitschüler nicht, ne, und das war natürlich damals in dem Alter wahrscheinlich auch nochmal wahrscheinlich viel wichtiger, was jetzt die Mitschüler von einem denken und die Augen rollen und du siehst, also ne, die zeigen dir das vielleicht nicht direkt, aber du kriegst das trotzdem mit und du fühlst dich dann nochmal extra scheiße, weil das halt passiert und du irgendwie, du schreibst das ja auch in deinem Buch, du hast dann irgendwie auch nicht mehr, du hast keine Ahnung, bist du jetzt normal oder bist du jetzt gerade unnormal? Und bei mir ist es tatsächlich auch dieses Gefühl gewesen, benutzt du jetzt auch gerade so ein bisschen diese Situation, was dir passiert ist, um dich irgendwie rauszuwinden. Damit musste ich auch erstmal klarkommen, ne, dass das irgendwie, das sind echt krasse Facetten und man geht echt viel durch. Ne, und auch wie du das beschrieben hast, so ein bisschen, du hast deine Schwester verloren und irgendwie war es ja trotzdem wahrscheinlich nochmal eine Wucht und auch nochmal ein Trauerprozess, ne? Und man denkt dann irgendwie so, okay, mir ist das jetzt einmal passiert, dann bin ich jetzt wahrscheinlich für die nächsten Male total gewappnet. Bei mir war das so, ich war 4-mal absolut gar nicht gewappnet. Also ich habe 4-mal völlig den Boden unter den Füßen verloren. Das war innerhalb von wirklich wenigen Jahren und ich sage so, beim fünften Tod, das habe ich irgendwie gefühlt ein bisschen, also da habe ich in mir auch die innere Stärke irgendwie gefunden. Ich wusste, wie ich besser kommunizieren kann, wie ich vor allen Dingen auch mein Ventil, meine Gefühle, damit konnte ich viel besser umgehen. Aber ja, auch danach, ne, es trifft dann immer wie so ein Vollkaracho auf die Wand voll drauf zu und irgendwie kommst du da gerade nicht raus.
Natürlich, der Anspruch ist ja auch nicht, das jetzt wieder selbstoptimierungsmäßig möglichst gut irgendwie das nächste Mal irgendwie besser, also weißt du, so im Sinne, das sind Beziehungen, die man betrauert eine Beziehung, einen Menschen, so. Das kann man gar nicht besser machen in dem Sinne. Das ist der, das ist the price for love. So, also ne, dieser Schmerz und diese Trauer. Und es ist gleichzeitig aber auch die Lösung. Also die Trauer ist auch die Lösung. Es ist, um überhaupt irgendwie weitermachen zu können. Aber wie du sagst, ich glaube vielleicht, was jetzt, was man vielleicht lernt, ist, dass man eben sich, dass man schon weiß, so, okay, das sind jetzt Dinge, die helfen, oder das sind Ventile, die ich brauche, damit es irgendwie besser geht. Aber ja, es ist ja dann nicht so irgendwie, okay, ich habe jetzt eine Checkliste und dieses Mal wird es jetzt super easy. Nee.
Schön wär's. Checkliste, ja, schön wär's. Okay. Ja. Check einmal hier das erledigt, jetzt sollte es besser gehen. Man wünscht sich das so. Ich hätte gerne eine Checkliste, für, wenn mir das passiert. Einfach, wo ich mich lang hangeln kann und dann geht es mir besser, wenn ich die abgehakt habe. Hattest du, also man denkt ja jetzt vielleicht auch immer, okay, Trauer, man ist halt die ganze Zeit traurig, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, also es war bei mir so, man geht ja durch viele Gefühlswelten durch. Hast du, ich glaube, es gibt auch, ich kann mich nicht mal ganz genau daran erinnern, aber man geht so Phasen von verschiedenen Emotionen durch, vielleicht nicht immer in der gleichen Reihenfolge, aber hast du das auch damals erlebt, dass du also nicht nur traurig, sondern dann auch irgendwie die Wut auf deinen Papa hattest oder alle so unterschiedlichen Gefühle, die man vielleicht durchläuft in dem Prozess?
Ja, wobei ich eben nicht so diese klassischen Phasen, die es ja so geben soll. Aber ja, und das sind, genau, ich hatte, das beschreibe ich auch in einem Buch, also natürlich auch komplexere Emotionen im Sinne von das und das habe ich nicht mit ihm geklärt, aber das hatte ich auch bei meiner Schwester. Da gab es auch viel Wut, da gab es auch viel Enttäuschung, da gab es irgendwie Dinge, die dann hochgekommen sind, so, warum hast du nie Punkt, Punkt, Punkt oder ne? Also man bleibt ja auch zurück mit den ungelösten Konflikten, die man mit der Person hatte. Nicht nur mit den Happy Times. So. Und für manche ist es auch ganz schwer, weil sie vielleicht ein ganz schlechtes Verhältnis zu der Person hatten oder ein ganz, ganz, ganz komplexes. Und das ist, da kommt dann nochmal das alles hoch. Und man hätte sich vielleicht gewünscht, dass man vorher irgendwie Frieden schließt oder zumindest über die Dinge spricht oder den anderen verantwortlich machen kann für irgendwelche Dinge. Also, ne? Und ich habe das auf jeden Fall natürlich auch erlebt, dass es da verschiedene Phasen gibt und die dann aber auch eher eben in einer Wellenform kommen, also als jetzt in abfolgenden Trauerphasen. Ich habe lange mich, glaube ich, nicht so getraut, so eine Wut zuzulassen oder mal auch so diese, da stand dann eher diese Traurigkeit und dann vielleicht auch eine gewisse Romantisierung von meinem Vater, ne, im Vordergrund. Und diese anderen Gefühle kamen erst später auch, zum Beispiel im Schreibprozess, wo ich eben auch dann zugelassen habe. Und da finde ich, darf man das auch so behandeln für sich, also das war ich, mir hat das geholfen, dass ich zum Beispiel auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, er ist jetzt nicht mehr da im Sinne von als für mich als Person, der ich das nicht mehr sagen kann, sondern ich habe dem halt dann auch ihm persönlich angeschrieben, wenn ich geschrieben habe. Also, dass ich Dinge auch zum Ausdruck gebracht habe, als wäre er noch da. Einfach, dass das auch gesehen wird. Also, dass ich das auch integrieren kann, was da vielleicht noch offen ist so für mich.
wird wahrscheinlich immer was offen sein.
Und da wird immer was offen sein. Mhm. Und wir müssen alle lernen, mit diesen Ambivalenzen zu leben und mit mit Nichtwissen zu leben. Und aber wenn man kann das eigentlich auch, ich meine, wenn man genau hinguckt, dann ist es halt das der Tod, also ist ja total im Leben integriert, nicht nur im Sinne von Tod, ein Körper stirbt, sondern es stirbt ja ständig irgendwas. Also wir müssen, wir betrauern ja auch ganz oft nicht nur Menschen, sondern auch Dinge in unserem Alltag. Wir betrauern Umstände, betrauern vielleicht unsere Jugend, die langsam, also ne, oder Gesundheit, die da war und nicht mehr da ist. Wir betrauern das Ende von Beziehungen oder einen Job, den wir verloren haben oder eine Stadt, die wir verlassen. Viele Menschen haben jetzt während dieser Pandemie Trauergefühle, dass ganz viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, also es ist so, ja, ich bin traurig irgendwie, es ist nicht mehr so wie vorher und ich muss jetzt immer eine Maske tragen und Abstand halten und die Welt sieht nicht mehr gleich aus. So. Und ja, diese ständige Veränderung und dass etwas nicht mehr so existiert, wie es existiert hat, das ist ja immerzu da. Und das ist eigentlich auch, sage ich jetzt mal, so ein guter Übungsplatz. Auch tatsächlich, um sich irgendwann auf seine eigene, also um sich auch auf seine eigene, was heißt irgendwann, das kann ja jederzeit sein, aber sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen. Es geht ja, also auch es heißt ja lieber Tod, wir müssen eigentlich letztlich geht es ja um die eigene Sterblichkeit auch und und die Erinnerung daran.
Mhm. Ja, das stimmt. Damit wird man auch konfrontiert. Ja, ich hatte auch eine Phase, wo ich auf einmal unglaubliche Angst davor hatte, gar nichts mehr gemacht habe, überhaupt nichts mehr in Anführungsstrichen Gefährliches. Zum Beispiel, weiß ich noch, Auslandssemester, Roadtrip. Naja, ich weiß nicht, wie die anderen so fahren und da jetzt irgendwie an der Küste von Norwegen entlang mit so abhängen. Nee, lieber nicht. Könnt ja sterben.
Ja, es kann eine Angst werden vor dem Leben so ein bisschen, ja, weil man natürlich weiß, es ist das, weil das eben so Realität geworden ist. Und es kann aber auch dazu führen, dass man tatsächlich sagt, so, nee, ich mache jetzt ich schieb Dinge nicht mehr auf. Oder ich mache jetzt nur noch was. Ich hatte das gerade, weil ich mit einem Freund von mir, der einen Unfall hatte. Und sozusagen auch so, das kann ja auch wie so ein Wake-up-Call sein, ne? Ich bin haarscharf am Tod vorbeigeschrammt. Und jetzt mache ich mir weniger Stress oder ich wegen bestimmten Dingen oder ich mache Dinge, auf die ich Bock habe und eben nicht irgendwie diesen Struggle die ganze Zeit. So, es ist mir lieber, ist mir wichtig, weiß ich nicht, habe ich lieber weniger Geld und mache aber irgendwie was mich erfüllt. Diese Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit kann zu einer totalen führt wirklich eigentlich zu einer totalen Vertiefung des Lebens. Und ich sage nicht, dass die Angst weggeht, aber irgendwie nimmt sie halt ab. So. Und nicht umsonst ist es eine Praxis, die seit Jahrtausenden von Jahren auch, also gerade ich war zum Beispiel in einem buddhistischen Kloster, wo das in den Meditationen ganz viel, viele buddhistische Mönche und Nonnen haben eine Tradition, wo sie sich in den Meditationen mit der Sterblichkeit auseinandersetzen. Eines Tages werde ich alt werden, werde ich gebrechlich werden, eines Tages werde ich sterben. Oder es gibt auch so Meditationen, sich vorzustellen, wenn ich jetzt nur noch ein Jahr zu leben hätte, so, what would you feel, what would you do, so. Wenn ich, und dann, also ich, und das geht dann immer so, ne, wenn ich nur noch 6 Monate zu leben hätte, wenn ich nur noch einen hätte, eine Woche, und stell dir vor, der Moment ist gekommen, was würdest du fühlen? Was würd, und klar kann das eine krasse Angst auslösen, aber es kann auch echt, und das habe ich auch selbst erlebt schon in dieser Meditation, einen unfassbaren Frieden, weil es dich so, bam, das ist so das Hier und Jetzt, so, das holt dich jetzt auf den Boden zurück. Was ist wirklich essentiell und was ist wichtig für dich? Und das speichert dein Körper und dein System ja auch. Und du schaffst es dann vielleicht viel eher, Dinge mal loszulassen im Alltag, einen Moment zu genießen, was ganz Kleines. Ich weiß nicht, wie sich die Äste von einem Baum bewegen und die Sonne kommt da durch. Und das ist einfach so wunderschön. Und du kannst es so extrem fühlen in diesem Moment jetzt, weil das ist ja sowieso der Moment, den du hast. Den einzigen. Ich weiß, dass es bestimmt ein Thema ist, wo man langsam rangeführt werden muss oder viele Menschen langsam rangeführt werden, aber ich kann diese Auseinandersetzung tatsächlich in dieser Form, ja, also ich glaube, dass die ganz viel mit dem Leben zu tun hat und auch mit Freude zu tun hat und eben nicht nur mit Schwere und nicht mit Schwere und Dunkelheit und Düster und Tod und Sensenmann und so. Und so sehe ich das halt überhaupt nicht mehr. Ja.
Ja, total schön, dass du das sagst. Das wäre auch meine nächste Frage. Das ist also natürlich in dem Moment, wo man jetzt in der Trauer drin ist, sieht man es nicht. Meistens halt wahrscheinlich Jahre später, dass man halt sagen kann, also es ist natürlich immer noch der extremste und schlimmste Bullshit, ja, dass dir da eine Person genommen worden ist und das ist natürlich immer noch Kacke. Aber mit etwas Abstand und vielleicht auch, ja, kann man einfach vielleicht auch sehen, in Anführungsstrichen, was es Gutes hatte, was für eine Person du daraus geworden bist oder was sich dadurch ergeben hat. Weißt du, was ich meine? Hast du für dich die Erfahrung gemacht?
Also ja, es hat mich auf jeden Fall verändert. Es hat mich komplett verändert. Es hat sind auf jeden Fall irgendwie eine Transformation eingeleitet. Und ich bin auch immer noch in diesem Prozess. Wie gesagt, ich habe ja auch also zwei meiner engsten Familienmitglieder innerhalb von 3 Jahren verloren. So, das ist nicht was man einfach so mal wegsteckt. Das ist immer noch ein Prozess. Aber ich kann eben sagen, dass ich habe mehr Verständnis für die schweren Emotionen von anderen. Ich kann besser damit umgehen. Ich kann besser Raum schaffen dafür, auch für meine eigenen. Ich kann mich selbst besser auffangen in dem Ganzen. Und ich habe mehr Mitgefühl für mich. Mehr Sanftheit und Weichheit und ich habe mehr Wertschätzung eben für diese ganzen vielen kleinen Momente. Also ich kann mich an vielen Dingen so viel mehr erfreuen jetzt und diesen Zirkus, den es da draußen so gibt, auch schneller einfach nicht mehr so ernst nehmen. Also mich darauf zu besinnen, was ist für mich wichtig. Was zählt für mich am Ende so. Klar muss ich auch noch meinen Alltag irgendwie stemmen und meine Miete bezahlen und meine, ne, also klar kann ich da nicht, aber ich weiß eben, okay, es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn es halt mal ein bisschen mehr in Richtung Kontrollverlust geht oder es ist eben dann mal nicht so eine leichte Zeit oder es kratzt so ein bisschen an der Sicherheitsbasis, dann kann ich damit auch besser umgehen. Weißt du es?
Ja.
Also es hilft eigentlich auch, sich selbst näher zu sein.
Mhm.
Ja. Ja. Oder ich bin mir jetzt näher.
Mhm. Ja. Das stimmt. Ich habe bei mir so ein bisschen das Gefühl gehabt, dadurch wurde ich wahrscheinlich erst in einem Prozess des mich überhaupt Findens. Ja, also dadurch vielleicht auch, weiß ich nicht, weil ich eventuell so jung war, da macht man eh wahrscheinlich diese ganze Phase noch durch. So, wer bin ich eigentlich? Obwohl ich das Gefühl habe, das hört auch nie auf. Ja. Mhm. Man ist wahrscheinlich immer irgendwie dabei und überlegt, was zählt denn jetzt eigentlich für mich und was will ich dann eigentlich? Mhm. Aber das, ich auch, also es hat mich, klar würde ich am liebsten, ne, dass mein Papa noch da ist und all die anderen Personen, die ich verloren habe. Aber trotzdem sehe ich auch, was ich dadurch, also was für eine innere Stärke dadurch gekommen ist. Ja, und was ich daraus entwickeln durfte und was ich auch und was du ja auch, ja, mit anderen Menschen jetzt teilen kannst, ja, du jetzt anderen Menschen auch durch dein Buch, durch diesen Prozess ja auch eine Stütze gibst. Ne? Und,
ja.
Und das ist so unglaublich wertvoll. Und deswegen einfach nur danke. Also ich liebe dein Buch, ne, weil ich muss auch, ich muss wirklich gestehen, also selbst das ist bei mir, guck mal, wann war das? 2007. Es ist jetzt 13 Jahre, es ist dieses Jahr, das kann ich auch gar nicht glauben, es ist 13 Jahre her, dass mein Papa ums Leben gekommen ist. Und das ist jetzt, wo ich die letzten Tage, wo ich dein Buch gelesen habe, ich habe trotzdem gedacht, so, dass ich war wahrscheinlich die Einzige, die genauso diesen Prozess durchgemacht hat oder diese Gefühle hatte oder diese Gedanken hatte. Und jetzt stelle ich halt fest, wie mit allem eigentlich, ja, auch, ich meine, mein Themenfeld jetzt Hormone, aber man stellt irgendwie immer wieder fest, man ist nicht alleine. Es gibt eigentlich alle, wir alle haben wahrscheinlich die ähnlichen Gedanken, die ähnlichen Gefühle, aber wir denken halt immer, das schreibst du auch einmal in deinem Buch, das finde ich so, so toll und das ist mir in den letzten Jahren auch immer wieder bewusst geworden. Wir denken immer, die anderen, die haben ihr Shit together.
So, yeah, genau.
Nach dem Motto, ne? Und die haben es voll drauf. Das fällt mir immer wieder auf. Das ist mir auch aufgefallen. Man hat ja auch immer, ne, so als, ich weiß noch, als Kind, ich hatte immer so das Gefühl, ja, mit 30 dann und so, weißt du, deine Eltern und Großeltern und wenn du dann mal 30 bist, dann hast du das ganze Leben gecheckt. Ja, dann ist irgendwie alles klar und dann bist du selbstbewusst und du weißt ganz genau, was du willst und dann stellst du fest, mit 30 ja irgendwie immer noch nicht so wirklich. Du hast immer noch deine Unsicherheiten, bist immer vielleicht noch nicht so ganz selbstbewusst, ne? Und du triffst halt auch andere Frauen, die auch wieder noch ein bisschen älter sind, als das ist mir zum Beispiel in meiner Yogalehrerausbildung dann aufgefallen, ne? Das war das erste Mal, wo ich halt nicht mit Gleichaltrigen, die jetzt mit mir Studium und Schule machen, sondern einfach Yogalehrerausbildung. Da hast du verschiedenste Frauen aus verschiedensten Lebensbereichen gehabt und hast festgestellt, krass, die zweifeln auch noch an sich und die sind 10, 20 Jahre älter als du. Die haben auch noch nicht ihr Leben gecheckt. Die haben auch noch nicht ihr Shit together.
Voll. Ich hab letztens gelesen, Erwachsensein ist eigentlich, Erwachsensein besteht daraus, dass du eigentlich, es war irgendwie auf Englisch, to pretend that you're not a kid anymore oder so. Also ich glaube, dieses Gefühl von, dass du die ganze Zeit eigentlich denkst, eigentlich, ich bin eigentlich, bin ich jetzt erwachsen? Also, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie, ne, immer noch so, so ein bisschen nicht so richtig, du weißt, was ich sagen will. Aber genau das ist so, das ist lustig, dieses ich, ich habe es, bei mir ist jetzt alles total geordnet und ich habe alles irgendwie im Griff und so. Nee. Ja. Also es geht vielen Menschen so.
Total skurril. Also ja, ich sehe, was für eine Transformation ich da durchgegangen bin, ja, in den letzten Jahren. Und trotzdem denke ich mir noch, irgendwie habe ich trotzdem gedacht, ich bin noch an einem, weißt du, das müsste sich ganz anders anfühlen. Aber letztendlich... Ja, aber ist auch in Ordnung. Ist okay.
Es ist okay, genau. Es fühlt sich halt so an, wie es sich anfühlt. Und ich glaube ja auch, dass wir leben ja auch in unserer Generation auch nochmal ganz anders als vielleicht unsere Großeltern und Eltern. Und wir haben irgendwie auch das Privileg und den Luxus, uns überhaupt über unsere Gefühle, unsere psychische und gesund und körperliche Gesundheit so viele Gedanken zu machen und auch dafür Zeit aufzubringen.
Das stimmt.
Und dass das auch gesellschaftlich immer mehr akzeptiert wird, ne? Also das ist auch, ich bin dafür auch dankbar, dass es möglich ist. Das ist, ach genau, das wollte ich vorhin eben auch noch sagen, weil du gesagt hast, man trifft immer Leute, die, man tauscht sich aus und merkt dann so, krass, ich bin ja nicht allein damit. Und das ist natürlich ja auch das Positive so an dieser jetzigen Zeit, an dem Internet, an der Möglichkeit, sich, also viele negative Sachen es auch gibt. Im Internet ist auch nur ein Spiegel der Gesellschaft, aber es hat, man hat halt einfach einen viel größeren Zugang zu diesem Austausch und um Menschen zu finden, eine Community zu finden, oder genau, sich einfach vielleicht nur über sein Instagram-Profil mitzuteilen und dann schreibt dir jemand und sagt, krass, ey, ich fühle das so wie du. Mhm. Oder danke, dass du das zum Ausdruck gebracht hast.
Ja, so war. Deswegen danke dir, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast, oder hier reinzukommen.
Danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
Ich habe noch drei ganz, ganz kurze kleine Fragen, die ich auch jedem stelle. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein glücklicheres Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
Nicht alles persönlich zu nehmen.
Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
Meditation.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Und da sich der Podcast vor allen Dingen an Frauen richtet, was können wir für ein weiblicheres Leben tun? Oder für mehr Weiblichkeit in unserem Leben?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche die jetzt sehr individuell, ne? Ich will nicht für alle Frauen sprechen.
Ja, ja.
Weil ich letztens mir darüber Gedanken gemacht habe, und das hat auch mit dem Thema tatsächlich zu tun, in meine weibliche Energie gehen heißt für mich eben auch loslassen und vertrauen.
Ja.
Dem Leben mir so mich. Ich habe dann immer so ein Bild, mich nach hinten in was reinfallen zu lassen. Ich weiß nicht, in Bett, in Wasser, in irgendwie Hände, die mich tragen. Aber in etwas, was irgendwie, wo ich sage, okay, ich falle, ich lasse los. Das ist alles im Fluss und findet seinen Platz. Ich muss nicht alles... ich muss nicht alles kontrollieren. Es ist auch schön und gut, einen Kontrollverlust zu haben.
Ja, total schön.
Und ja, mich reinfallen zu lassen und einfach da sein zu lassen. Und ich hoffe, dass uns in dieser Welt, uns Frauen, die Möglichkeit gegeben wird, dass wir das tun. Das ist jetzt ein weiteres großes Thema, aber ich glaube, dazu müssen, also, ne, dass uns dass für uns die Umstände so geschaffen werden, gesellschaftlich als auch auf persönlicher Ebene, dass wir dieses Fallen lassen und dieses Vertrauen für uns leichter und möglich ist.
Ja, total schön. Ja, da stimme ich dir zu. Wo können wir dich dann finden, wenn wir, also erstmal dein Buch, das werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Yes.
Wo können wir dich finden?
Ihr könnt mich am besten check me out on Instagram. Also auf Instagram heiße ich 030 Muriel mit U geschrieben, also Muriel, also 030 Muriel. Da kann man mich finden. Ansonsten kann man mich auf meiner Homepage finden, www.murielmarondel.com. Und genau, mein Buch Lieber Tod, wir müssen reden, findet man entweder auf meiner Verlagsseite oder bei Amazon oder in manchen Buchhandlungen auch, genau.
Ja, da kann ich verlinken wir alles in den Shownotes. Gibt es da noch eine Sache, die ich oder die Zuhörer für dich tun können?
Also wenn ihr mein Buch gelesen habt, dann freut sich natürlich jeder Autor darüber, das sage ich immer wieder. Für uns sind Rezensionen total wichtig. Ja. Wenn ihr es gelesen habt und gebt euer Feedback, natürlich kann es ein ehrliches Feedback sein, aber ganz viele schreiben mir, hey, es ist so, weiß ich nicht, so toll, es hat mir so geholfen. Dann sage ich, ja, kannst du mir vielleicht, ne, das wäre total super. Und dann verspricht mir die Person das und macht und vergisst es dann natürlich irgendwie. Aber ich will nochmal sagen, also auch bei anderen Büchern, die ihr lest, wenn ihr irgendwie dazu was sagen wollt und wenn ihr das Buch toll findet, ey, irgendwie haut einen kurzen Kommentar raus, das hilft einem Autor total.
Ja, so war, das machen wir. Ich mache das auf jeden Fall. Super. Danke dir, Muriel, es war so, so schön, mit dir darüber zu sprechen, auch wenn es
danke dir auch
in Anführungsstrichen ein schweres Thema ist. Aber ich glaube, wir haben den Einstieg und den Durchstieg ganz gut hinbekommen. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute hier warst.
Ich danke dir auch, liebe Julia.
Ich habe es einfach so genossen, mit Muriel darüber zu sprechen. Und ja, wie du siehst, es muss erstmal nicht so viel mit Schwere daran behaftet sein. Das ist natürlich, wenn man in dieser Situation drin ist, diesen Schmerz und diese Trauer erfährt, natürlich etwas anderes. Dann ist auch diese Trauer da und das ist vollkommen okay. Und du darfst dir das auch, diesen Raum geben, das wirklich alles zu spüren. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Und vielleicht auch nicht mehr so eine große Angst um dieses Thema hast. Und ja, ich möchte dich auch nochmal daran erinnern, weil es in diesen Themenbereich auch passt, weil da vielleicht auch viele Frauen tatsächlich mit Erfahrung gemacht haben, weil es tatsächlich 25% an Frauen betrifft, also an schwangeren Frauen, eine Fehlgeburt, eine stille Geburt. Dazu gab es auch einen Podcast, den werde ich dir in den Shownotes verlinken, mit Rosa Koppelmann. Auch da, wie du da mit deiner Trauer, mit deinen Gefühlen umgehen kannst, mit dieser Situation umgehen kannst, wenn du ja ein Kind frühzeitig verloren hast. Und ja, das findest du in den Shownotes. Und ja, wenn du Fragen oder Anregungen hast oder dir auch gern mal etwas von der Seele schreiben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Das findest du alles in den Shownotes, meine E-Mail-Adresse und auch mein Instagram-Account. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und für dich umarmt, deine Julia.